Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Sie kommen immer wieder und in schön regelmässigen Abständen. Vorwürfe, dass man mit der Entwicklungshilfe auf keinen grünen Zweig kommt. Obwohl Milliarden in die Entwicklungshilfe eingespissen worden sind, den Menschen von vielen betroffenen Ländern geht es nicht wirklich besser. Gerade jetzt ist wieder ein Buch rausgekommen, wo der Entwicklungshilfe sogar die Schuld dran gibt, dass sich arme Länder nicht selbstständig entwickeln können. Karin Frey, bei dir im Doppelpunkt Forum hocken 4 Entwicklungsexperten, die in der nächsten Stunde darüber diskutieren, wie es zurzeit um die Entwicklungshilfe steht, wo die Schwierigkeiten sind und vor allem, was der gute, wenn überhaupt, Entwicklungshilfe ist.
So ist es. Meine 4 Experten sind der Peter Nickli, er ist Geschäftsführer von der Alliance Süd, der Entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft von SwissAid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas und Hex. Peter Nickli, ganz kurz als Geschäftsführer von der Alliance Süd. Was macht ihr genau?
Wir versuchen die Schweizer Außenpolitik, das ist die Regierung, das ist das Parlament, dazu zu bewegen, dass die Schweiz den Interessen der Entwicklungsländer mehr entgegenkommt, sie besser berücksichtigt. Wir sind eine Art Lobbyisten, wenn man so will sagen, im Interesse der Entwicklungsländer.
Jürg Benz von der DEZA, von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Sie sind stellvertretender Leiter vom Direktionsbereich Regionale Zusammenarbeit. Sie haben vor allem Lateinamerika-Erfahrung. Können Sie auch noch ganz kurz sagen, was hinter dem Titel steckt?
Also die regionale Zusammenarbeit in der DEZA ist der Bereich, der sich mit der Zusammenarbeit mit den Ländern im Süden befasst. Also das heisst mit den Schwerpunktsländern und mit dem Programm, das wir haben in Lateinamerika, in Afrika und in Asien.
Was machen Sie dort genau?
Wir haben die Gesamtverantwortung für die Programme, die der Schweizer Steuerzahler und Steuerzahlerin finanziert. Zusammenarbeitsprogramme in 12 Schwerpunktsländern und 6 Sonderprogramme im Wesentlichen.
Peter Baumgartner, Sie sind ehemaliger Afrika-Korrespondent vom TAGI. Sie leben seit 15 Jahren in Nairobi und haben dort eigene Entwicklungsprojekte. Was macht ihr genau?
Ich habe eine Schule. Ich schreibe eine Schule für lernschwache Kinder und für Waisenkinder und Behinderte. Und also seit 5 Jahren gebe ich eine Bauernzeitung raus für Kleinbauern, die Organic Farmer, die sich im Biolandbau widmet.
Benny Lang, Sie sind von Swiss Contact. Und das ist eine Organisation, die im Feld ist, wo aber anders ist als die klassischen Helfer wie die von Peter Nickli.
Ja, Swiss Contact ist eine der grossen Schweizer Entwicklungsorganisationen. Unsere Trägerschaft ist die Schweizer Privatwirtschaft und unsere Überzeugung ist, dass eigentlich im Länder vom Süden und auch vom Osten vor allem Arbeitsplätze können geschaffen werden und das Einkommen für die Armen kann steigen, wenn wir private Initiativen unterstützen. Und das ist eigentlich eine von unseren zentralen Aufgaben.
Was heisst das konkret, private Initiativen unterstützen?
Das heisst, wir tun in erster Linie mit privaten und weniger mit staatlichen und mit Regierungsorganisationen zusammenarbeiten. Ich muss da allerdings sagen, dass natürlich in allen unseren Projekten die öffentliche Hand auch eine Rolle spielt, weil sie muss eigentlich die Rahmenbedingungen setzen, damit die private Initiative sich auch optimal entfalten kann.
Und was möchtet ihr dort ganz konkret? Geld sammeln oder was möchtet ihr dort in diesen Ländern?
Wir tun ganz konkret, wenn es um Berufsbildung geht, beispielsweise Institutionen in diesen Ländern beraten, wie sie ihre Berufsbildung können besser gestalten, sodass mehr junge Leute, Frauen und Männer, noch einen Beruf lernen, wo wirklich auch ein Bedürfnis besteht und wo nachher können ihren Lebensunterhalt so verdienen.
Sie sind bei Swiss Contact auch zuständig für Lateinamerika und speziell für das Thema Umwelt.
Richtig.
Jürg Benz von der DEZA, können Sie kurz erklären, welche Arten von Entwicklungshilfe, dass man überhaupt muss unterscheiden, ist ja nicht alles gleich. Was gibt es da für Gelder oder für Sektoren?
Also wenn man jetzt mal die öffentliche Entwicklungshilfe anschaut, dann gibt es eigentlich 3 grosse Bereiche. Das eine ist die bilaterale Zusammenarbeit, das heisst die Zusammenarbeit von der Schweiz mit Ländern im Süden oder auch im Osten. Das zweite ist die multilaterale Zusammenarbeit, wo multilaterale Organisationen, UNO-Organisationen, Weltbank, regionale Entwicklungsbanken Beiträge geleistet werden, damit sie ihre Programme durchführen.
Also wir zahlen dann als Steuerzahler Beiträge?
Jawohl. Und das dritte, und wir sind Mitglied von diesen Institutionen, könnt mitreden. Und das dritte ist die humanitäre Zusammenarbeit, die humanitäre Hilfe, und da geht es um Hilfe im Fall von Katastrophen, Hungersnöten oder auch in Konfliktsituationen. Das ist die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit. Da gibt es natürlich noch die ganz private Entwicklungszusammenarbeit mit den Nichtregierungsorganisationen, die Städtepartnerschaften, Kantone, die auch Programme haben. Also es ist ein relativ breites Feld.
Oder eben private Institutionen wie SwissContact oder Ihre, Peter Nickli, eben Fastenopfer, Caritas etc. Peter Nickli, wie sieht das aus? Wo ist denn am schlimmsten im Moment in der Welt? Ist es Afrika?
Das kommt darauf an, was man will sagen. Als Individuum wäre es für mich am schlimmsten, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Konzentrationslager wäre für die Tamilen, die die Regierung in Sri Lanka eingerichtet hat. Es gibt noch verschiedene andere Kriegssituationen auf der Welt, was selbstverständlich am schlimmsten ist.
Aber jetzt entwicklungstechnisch, wo sieht es am düstersten aus?
Ja, eben entwicklungstechnisch, das sind Entwicklungsrückschläge, all die Kriege, oder? Aber normalerweise sagt man, wenn man, und das ist so eine allgemeine Wirtschaftsbetrachtung, sagt man, in Schwarzafrika geht es am schlechtesten. Aber es gibt natürlich Länder in Zentralasien, denen es ähnlich schlecht geht. Und wie gesagt, vielen Individuen auf der Welt geht es in besonderen Konfliktsituationen oder Notsituationen noch viel schlechter, als es einem normalen Schwarzafrikaner geht.
Jürg Benz von der DEZA, wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, zum Beispiel Ghana, dort hat es geheissen, bei der Unabhängigkeit vor 52 Jahren hat Ghana das höchste Pro-Kopf-Einkommen als Südkorea gehabt. Heute ist es ums Zehnfache ärmer. Warum schaffen es einzelne Länder und andere nicht?
Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen natürlich. Das ist eine sehr komplexe Frage. Und vor allem ist es sicher, wäre es nicht richtig, wenn man die Antwort nur bei der Entwicklungszusammenarbeit sucht. Da spielen viele andere Faktoren auch drin. Ich würde vielleicht ein anderes Beispiel nehmen als Korea, Ghana, weil die beiden Länder sind so verschieden und haben so unterschiedliche Geschichten und Kontexte. Vielleicht das Beispiel Costa Rica und Nicaragua, das sind zwei Nachbarländer. Vor 20 Jahren war Costa Rica ärmer als Nicaragua, heute ist es umgekehrt. Costa Rica war ein Land, das keinen Bürgerkrieg hatte, Nicaragua hat einen Bürgerkrieg. Also die ganzen Konflikte sind sicher ein wichtiger Faktor. Costa Rica war ein Land, das konsequent in Bildung investiert hat. Costa Rica war ein Land, das keine Armee aufgebaut hat, sondern die haben wirklich ihre öffentlichen Ausgaben mehr auf Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtet. Und vor allem haben sie auch eine gesunde Wirtschaftspolitik gehabt, die ermöglicht hat, dass eben zum Beispiel ausländische Investitionen stattgefunden haben. Costa Rica ist ein Land, wo Intel zum Beispiel, ein Chiphersteller, eine grosse Fabrik hat, weil es eben eine wirtschaftsfreundliche Politik hat, das Land. Und letztlich, was auch sehr zentral ist, ist ein Land, das eine relativ gute Regierungsführung hat, also wo wirklich der Staat seine Funktionen wahrnimmt. Und in Nicaragua ist das einfach alles nicht in diesem Ausmaß der Fall gewesen.
Wenn wir jetzt gleich noch einmal Afrika anschauen, Peter Baumgartner, Sie wohnen in Nairobi, in Afrika, und haben dort eigene Projekte, wenn Sie umschauen. Kann man das vergleichen? Kann man auch sagen, es sind einfach ganz unterschiedliche Zustände in diesen einzelnen Ländern, die dazu geführt haben, dass die einen sich können entwickeln und die anderen nicht? Oder hat das effektiv etwas mit der Entwicklungshilfe zu eben dem Vorwurf, der im Raum steht, dass man sagt, die entwickeln sich nicht, weil die Länder am Tropf hängen?
Ja gut, die afrikanischen Länder sind natürlich ein bisschen in den anderen Bereich. Das ist unbestritten. Von den 50 armen Ländern sind 30 oder ungefähr 30 aus Afrika in meinem Kontinent. Und ich glaube jetzt nicht, dass man kann sagen, die Entwicklungspolitik ist schuld, dass die hier nicht drin sind. Da hat es einen ganzen Haufen Anbedingungen, die wir jetzt gerade gehört haben von Herrn Benz. Das ist Rechtssicherheit, das ist Regierungsführung, das ist Kriegsführung, das ist Landfragen. Das sind so viele Fragen, die da drin spielen, wenn die nicht gelöst sind. Das ist eine Infrastruktur. Wie kann denn da ein entwicklungspolitisches Projekt realisiert werden, wenn es keine Verlässlichkeit da ist, dass man das auch durchführen kann in einer Art und Weise. Ich finde es aber immer komisch, wenn man sagt, Entwicklungshilfe ist schuld, dass es einem Land schlecht geht. Das ist sicher nicht tauglich.
Gut, um das herum diskutieren wir gerade in einem Moment. Es interessieren mich aber gleich noch so ein paar grundsätzliche Sachen. Wie steht die Schweiz im weltweiten Kontext als Helferin da? Sind wir gute Helfer?
Wir haben, man kann sagen, das, was Schweizer Entwicklungshelfer versuchen und Helferinnen, machen es relativ gut. Wir haben einen sehr basisnähen Approach.
Was heisst das?
Ja, man kann Entwicklungshilfe praktisch so machen, dass man das Geld an eine Regierung gibt. Man kann sogar hoffen, dass man mit dem noch irgendwelche wirtschaftlichen und politischen Gegenleistungen bekommt. Oder man kann sie so machen, dass man versteht, wie machen wir eine ländliche Wasserversorgung, dass man auch Leute hat, die überhaupt in diesen Regionen leben und nicht nur in der Hauptstadt. Man kann sie so anpacken, dass man überhaupt eine Ahnung davon hat, was für Probleme gibt es, wenn ich versuche, auf sehr schlechten Böden arme Bauern, die dort verdrängt worden sind, mit ihnen so etwas zu machen, dass sie ein bisschen ihre Produktionsbasis können besser machen und so weiter.
Jetzt sind wir schon ein bisschen dabei, was wäre eine gute Entwicklungspolitik? Ich möchte gerne wie so noch ein bisschen Zahlen haben. Vielleicht können Sie mir das sagen, Jürg Benz von der DEZA. Wie steht die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern da?
Also vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, die Schweiz hat den Ruf, dass sie eine gute, basisnähe, praxisrelevante Entwicklungszusammenarbeit leistet.
Aber wie viel leistet?
Dass sie aber zu wenig macht.
Aha.
Also geldmässig, volumenmässig, oder? Im Quervergleich mit den vergleichbaren Ländern. Und dann müssen wir vielleicht Länder herbeiziehen, wie die nordischen Länder oder wie Holland oder Dänemark, macht die Schweiz weniger.
Das sagt man ja immer, also ich habe schon das Argument gehört, man sagt, die Schweiz macht weniger, aber wenn wir die ganzen privaten Initiativen noch dazunehmen würden, würden wir mehr machen als andere Länder.
Das stimmt nicht. Wenn man es rechnet, ist es immer noch gleich. Also es ist so, dass die Privaten in der Schweiz zwar sehr freudig spenden, es ist einer der besten Spender mehr, sagt man, darum drucken viele ausländische Hilfswerke in der Schweiz. Nicht unbedingt zu unserer Freude, aber das tut nicht aufheben, dass vor allem unsere Regierung seit mehreren Jahren jetzt ausgesprochen geizig auf dem Geld hockt.
Gut, Sie sind ja der Lobbyist für südliche Länder. Sitzt unsere Regierung auf dem Geld?
Ich meine, es ist
schwiegen
klar,
dass, in der Runde.
Das wissen alle.
Es ist klar, dass in der heutigen Zeit mit der Situation im Haushalt ein Stück weit Sparen natürlich angesagt ist. Trotzdem hat das Parlament den Bundesrat aufgefordert, dass er Vorschläge macht, wie man auf Zielgröße 0,5% für Entwicklungszusammenarbeit käme. Also von dem her besteht im Parlament und sicher auch in der Bevölkerung besteht der Willen und das Interesse, dass die offizielle Schweiz mehr Zusammenarbeit leistet.
Jetzt gibt es ja eben Leute wie die Frau in diesem Buch, das ist eine Frau aus Sambia, Dambisa Moyo heisst sie, die gesagt hat, eigentlich müssen wir Entwicklungshilfe abstellen oder zeitlich begrenzen. Kann man das überhaupt rein rechtlich?
Ja, in der Regel, wenn wir in diesen Ländern tätig sind, ist es ja nicht so, dass wir einfach kommen und etwas machen und wieder gehen. Wir arbeiten dort aufgrund, man macht sorgfältige Abklärungen, man redet mit den wichtigsten Partnern, sowohl öffentliche Hand wie auch private, und man geht noch eine vertragliche Vereinbarung ein. Also wir haben Verträge mit diesen Institutionen, das ist jetzt nicht etwas typisch für Swisscontact, das ist, alle Institutionen handhaben das so. Wie es ja darum geht, dass man eigentlich die Institutionen, sei es jetzt eine Stadtregierung oder sei es ein Berufsverband oder sei es eine Genossenschaft von Kleinbauern, dass man die befähigt, dass die in der Zukunft fähig sind, die Arbeit, wo wir anstoßen, dass Entwicklungsorganisationen, dass sie das weiterführen. Das ist eben der berühmte Begriff von der Nachhaltigkeit, wo alle davon reden, aber viele es nicht genau verstehen. Und das sind Verträge, da kann man nicht einfach aussteigen. Also einfach, und vor allem setzen wir natürlich eben dann genau den nachhaltigen Effekt setzen wir dann aufs Spiel.
Danke, Benny Lang von Swisscontact. Ihr Seis, das ist das Doppelpunktforum zum Thema Entwicklungshilfe, Fluch oder Sagen. Was ist Ihre Meinung zum Thema, bringt es Entwicklungshilfe oder nicht? Schreiben Sie uns ein kurzes Mail. Janine Geiger sammelt es und bringt es dagegen die 8:45 Zusammenfassung davon. Entwicklungshilfe, Fluch oder Sagen, schicken Sie uns Ihre Meinung an doppelpunkt@ihreseis.ch. Wir haben es schon angetönt am Anfang von dieser Stunde und jetzt kommt, wie gesagt, immer wieder mal ein Buch raus, das die Entwicklungshilfe kritisch beurteilt. Das von der Dambisa Moyo haben wir angesprochen und wir wollen nicht jetzt das Buch auseinandernehmen, aber doch ein, zwei Behauptungen von dieser Frau Moyo rausnehmen. Eine davon ist die da.
Niemand wird bestraft, wenn er nicht innovativ ist, denn die Hilfen fließen trotzdem. Und niemand wird belohnt, wenn er sich anstrengt. Ich bin nur gegen Hilfen als unbegrenzte Zusagen, für die im Gegenzug nichts erbracht werden muss. Es gibt in Afrika viele sehr smarte Leute, aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermutigen sie nicht dazu, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Peter Baumgartner, Sie wohnen in Nairobi, haben selber ein Projekt. Ist das so, ja. wenn die Afrikaner am Tropf sind?
Ja, man muss immer unterscheiden, welche Afrikaner. Ich global gesehen, finde ich jetzt, es ist natürlich immer so, dass wenn die Regierung das Geld überkommt, dass man da sehr viel genauer müsste schauen, was mit dem Geld passiert. Aber auf der anderen Seite gibt es einen Haufen Leute, die Geld überkommen über ein Entwicklungshilfprojekt, die wunderbare Sachen machen. Wenn sie das Geld einem Kleinbürger geben, der etwas investieren will, dann kann das Zeug machen. Aber ich denke einfach, die pauschale Verurteilung, Entwicklungshilfe bringt nichts, die verschwindet automatisch. Die kann man so nicht machen. Es ist natürlich klar, man muss gewisse Rahmenbedingungen geben, man muss bestimmte Rahmenbedingungen, Konditionen, wenn man mit Regierungen verhandelt. Ich finde hier und da wirklich schlimm, wie das Geld, das in Kenia beispielsweise übergeben wird für irgendwelche Wiederansiedlung, dass das Geld verschwindet, dass man nie kontrolliert genau, wer hat das Geld verbraucht, zu welchem Zweck und so weiter. Man hat noch eine Pflicht und weiß ich was, aber das Geld ist verschwunden. Und dann gibt es natürlich die andere Entwicklungshilfe, wo es im kleinen Rahmen anfängt. Und ob denn die jetzt zum Erfolg wird, das hängt dann davon ab von den Rahmenbedingungen, die der Staat hat, Rechtssicherheit, Wirtschaftspolitik, Stabilität und so weiter.
Bleiben wir im Moment bei diesen grossen Geldern, die von Regierung zu Regierung fliessen. Jürg Benz von der DEZA, wie funktioniert das bei euch, zum Beispiel beim Bund?
Also einfach vielleicht zuerst, es ist nicht so, dass die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit zu Regierungen fliesst. Ein Teil tut es natürlich in Ländern, wo das möglich ist, aber ein grösserer Teil wird abgewickelt über Gemeinden, über private Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, über den Privatsektorverbände etc. Also es ist nicht so, dass der grösste Teil von der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit einfach in die Regierungen fließt.
Aber dort, wo es tut, könnt ihr dort kontrollieren, was die Regierungen machen mit dem Geld?
Einfach vielleicht zuerst zu der Motivation. Ich glaube, jede Entwicklungszusammenarbeit basiert auf dem Prinzip, dass man Eigeninitiativen unterstützt, dass man Eigenverantwortung einfordert, dass man finanzielle Beteiligung von den Partnern verlangt. Und das kann man sowohl im Kleinen kann man das sehen, zum Beispiel wenn in einem Landwirtschaftsprojekt an einem Bauer eine Wasserpumpe finanziert wird oder eine Bewässerung gefördert wird, damit er kann höhere Einkommen erzielen, dann wird ihm nicht Pumpe geschenkt, sondern wird vielleicht Beratung finanziert, dann wird Marktanalyse finanziert, damit man weiss, wo dann die Produkte können verkauft werden. Aber Pumpe, die würde der Bauer in den meisten Fällen selber kaufen. Er würde vielleicht einen Kleinkredit aufnehmen für das, aber dort wird die Eigenanstrengung und die Eigenverantwortung eingefordert. Und das genau Gleiche ist auch auf der Regierungsebene. Wenn ich das Beispiel bringen darf, zum Beispiel Mosambik ist ein Land, wo im Jahr 2000 70% vom Staatshaushalt ist finanziert worden über die Entwicklungshilfe. Multilateral oder auch bilateral. Heute ist es 50-50 und das Ziel im Jahr 2015, also in 5 Jahren, wird sein, dass nur noch 30% extern finanziert wird. Und 70% über Eigeneinnahmen, über Steueraufkommen, das Land selber generiert. Und das sind Sachen, wo man verhandelt, wo man diskutiert und die Anstrengungen, die fordern wir ein und das kontrolliert man auch.
Hat an dieser Stelle gleich noch einmal ein Zitat von der Dambisa Moyo.
In den Köpfen der afrikanischen Regierungen ist mittlerweile fest verankert, dass die Hilfen dauerhaft fließen. In Zimbabwe zahlen die Leute seit langem keine Steuern mehr. Aber Mugabe ist immer noch an der Regierung, weil es die Entwicklungshilfe gibt. Das Problem sind dabei die Hilfen auf Regierungsebene, die in großem Maßstab etwa von der Weltbank an afrikanische Länder vergeben werden. Die sollten gestrichen werden, denn sie haben die Armut nur verschärft.
Ja, das ist eine von diesen vielen faktischen Falschbehauptungen von der Dambisa Moyo, die sie dann brauchen. Mosambik ist kein grosser Hilfeempfänger, sondern immer weniger. Genau weil die Regierung derart international isoliert ist. Während jetzt, was logisch ist, wo der Versuch ist, nicht, dass auch die Opposition eine Stimme hat, in der mosambikanischen Regierung, dass man wieder die Krise löst ohne Krieg. Fragen sich natürlich alle, ja, könnte man jetzt das unterstützen und wie unterstützen wir es, dass wir nicht einfach Mugabe helfen, sondern dem politischen Wechsel. Also so einfach, wie das Dambisa Moyo beschreibt, ist es sowieso nicht und Zimbabwe ist kein Profiteur mehr für die Hilfe.
Wie ist es ganz konkret, wenn man ins Feld geht, Benny Lang von Swiss Contact? Ich habe mir schon sagen, dass es Situationen gibt, wo man dann eben mit Regierungen etc. konfrontiert ist, wo man dann nicht kann so helfen kann, wie man will, oder denen helfen, die es eigentlich am dringendsten nötig haben, sondern man muss sich diktieren, wie es soll gehen.
Ja, ich muss sagen, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Also, wenn wir mit privaten Institutionen arbeiten, dann, wie das vorher bereits erwähnt worden ist, in den Verträgen, die wir mit denen abschliessen, sind unsere Leistungen, also seitens Swisscontact, sind definiert, aber auch ihre Leistungen sind definiert. Und die Partner werden darüber informiert und es hat eine Klausel in den Verträgen, die heisst, was passiert, wenn eine von den beiden Seiten, Swisscontact oder Partnerseite, ihre Verpflichtungen nicht einhalten. Und dann nehmen wir uns, wenn es dann wirklich ganz drastisch wird, natürlich auch die Freiheit raus zu sagen, nein, in dem Fall suchen wir uns einen Partner, Partnerinstitutionen, wo wir Ziele ähnlich erreichen können, die gewillt sind, ihre Leistungen zu erbringen. Das funktioniert eigentlich in vielen Fällen, also das kann sogar mit der öffentlichen Hand, wenn wir mit verschiedenen Städten zusammenarbeiten, dass wir halt nicht in dem Sinn mit Zuckerbrot und Peitsche, aber doch eigentlich halt klarstellen, ja, an den Orten, wo das Interesse da ist, wo die eigenen Beiträge geleistet werden, können wir von Seiten vom Projekt oder von Swisscontact eben auch mehr reinbringen. Die Schwierigkeit kommt natürlich dort, wo man dann auf nationaler Regierung, oder wenn man mit dem Umweltministerium zusammenarbeitet, da gibt es dann meistens keine Alternative. Da schafft man mit dem Umweltministerium oder mit dem Umweltministerium zusammen. Und dort kommen wir dann manchmal an Grenzen halt mit dieser Art. Aber wir versuchen auch dort natürlich, wir pochen auch dort auf die Einhaltung von diesen Partnerleistungen. Und wenn das nicht passiert, dann kann das heissen, ja gut, dann müssen wir vielleicht mehr mit Städten zusammenarbeiten und weniger mit dem Ministerium. Oder umgekehrt. Also das,
und die Freiheiten hat man richtig. Denn?
Ja, wir haben in der Regel die Freiheit, ja.
Wie ist das generell? Wie ist das bei Ihren Organisationen, Peter Nickli, Hex etc.?
Ja, die haben das sowieso. Die Frage ist, ob die staatlichen Agenturen das haben, wo ja quasi auch als Repräsentant von einem ausländischen Staat wahrgenommen werden. Das mag dort schwieriger sein, aber generell würde ich sagen, wenn man nicht will, dass Geld in grossem Maßstab missbraucht wird von der Entwicklungshilfe, dann kann man das machen. Und wenn es passiert im grossen Maßstab, dann passiert es darum, weil man beide Augen zutut, absichtlich. Das ist ja nicht so. Wir reden jetzt über Entwicklungshilfe, im Prinzip reden wir über die gute oder die nützliche. Aber unter dem Titel wird viel Geld ausgegeben mit völlig anderen Zwecken.
Können Sie konkreter sagen, um was es geht?
Ja, konkret haben zum Beispiel alle gewusst, dass in Zaire, also im heutigen Kongo, viele Gelder von den USA unter dem Titel Entwicklungshilfe, auch von europäischen Ländern, sogar von der Weltbank, durch den Mobutu, durch den Langzeitherrscher, der sie auf mehr als 30 Jahre gebracht hat, im Prinzip nur benutzt worden sind, um sich selber finanzieren, um seine Entourage finanzieren, um den Geheimdienst und die Armee am Leben halten und zum Auslandkonten anlegen. In der Schweiz, auch die Schweiz hat das gewusst. Die Schweiz hat allerdings keine Hilfe an Mobutu gegeben. Also, ob der wichtige Zweck hat, das durchaus erfüllt. Der Zweck ist dort nicht, die Entwicklung vom Kongo zu fördern, sondern Kongo und Mobutu auf der Seite vom Westen im Kalten Krieg zu behalten. Er hat es gedankt mit militärischen Einsätzen in anderen afrikanischen Ländern, hat in dem Sinne Gegenleister gebracht, die seinen Leuten überhaupt nicht genützt hat.
Ja, aber also, man muss nicht so weit zurückgehen zu Mobutu. Also, es gibt doch Hilfswerke im Südsudan, dann humanitäre Hilfe und Schulen bauen und humanitäre Hilfe leisten. Und die müssen zahlen, dass sie dort sind. Also die müssen nicht nur das zahlen, was sie importieren, zugunsten von den Leuten, die sie unterstützen, sondern sie müssen nur zahlen, dass sie dürfen helfen. Ich meine, das ist doch einfach eine absurde Situation. Wenn sie in Kenia schauen, dass jetzt zum Beispiel das Land kommt, jetzt 300 Millionen Dollar über für die Ansiedlung von den Vertriebenen im letzten Unruhe, im Januar und Februar. Von dem Geld ist schon die Hälfte verteilt, obwohl noch nicht mal ein einziger Siedler angesiedelt worden ist. Wer kontrolliert denn das? Ich sage nicht, das ist viel Schweizer Geld, das ist europäisches Geld von der EU. Wer kontrolliert denn das? Ich meine, das sind die eine Sache. Und die andere Sache, wenn Sie hier Belang von der Swisscontact, Sie haben natürlich andere Klienten als beispielsweise die kleine Hilfswerke oder jetzt beispielsweise mit unseren Kleinbauern. Ein Kleinbauer kann sich nicht leisten, eine Pumpe zu kaufen, wenn die Zemperate gibt. Wo hat das Geld her? Das sind doch die Probleme, wo so viele kleine Bauern haben, wenn das Geld nicht überkommen. Sie haben keinen Kleinkredit und ein Kleinkredit, der 100 Franken wert ist, das langt nicht mal für eine ganz kleine Investition. Und da fängt doch irgendwo das Problem an, dass wir in diesen Ländern heute keine Mechanismen haben, wo zum Beispiel die Kleinbauern richtig so fördern, dass sie mal anfangen richtig zu arbeiten. Man tut beispielsweise kleine Frauengrüppchen fördern, wo dann nachher so Ketten machen und die verkauft man in Goodwill in Europa. Und sobald irgendwer, der das transportiert, über die Swissair nicht mehr transportiert, dann geht das kaputt. Mich denkt einfach, man hat hier und da, man schaut viel zu fest auf die guten Sachen und zu wenig auf die kleinen Sachen, wo dann die einzelnen Leute und den Leuten an der Basis, denen, wo es nachher wirklich schlecht geht, können unmittelbar helfen.
Danke, Peter Baumgartner.
Also es geht einfach, von mir aus gesehen, geht es einfach immer um zwei Sachen. Natürlich muss man die Leute an der Basis, eben der Kleinbauer oder die Frau, die weit muss laufen zum Wasser holen, die Leute muss man im Auge behalten und für die machen wir unsere Zusammenarbeit und für die arbeiten wir. Aber letztlich geht es doch auch darum, dass Gemeinden oder dass der Staat generell fähig ist, die Grundversorgung für seine Bevölkerung sicherzustellen, für die wirtschaftliche Entwicklung Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben die Entwicklung vom Privatsektor ermöglicht und so weiter. Also ich glaube, wenn man nur das sieht, was an der Basis passiert und nur das Individuum oder nur Gruppen und nicht auch daran denkt, dass es eben auch letztlich Gemeinden braucht, der Staat braucht, System braucht, wo eben sicherstellen können, dass das Land funktioniert. Es braucht beides.
Aber müssen wir da nicht ein bisschen sagen, also das ist eine grosse Hoffnung und das wird nie so sein. Also letztlich wird das immer ein schwarzes Loch sein, wo man das Geld reinrührt.
Ja, wir können etwas zu den schwarzen Löchern sagen. Wir haben seit dem letzten Jahr haben wir weltweit 20.600 Milliarden Dollar ausgegeben. 20.600 Milliarden Dollar für die Bankenrettung und für das Konjunkturprogramm. Entwicklungshilfe haben wir von 1960 bis heute alles zusammengezählt weltweit 2.600 Milliarden ausgegeben. Es ist nicht Wahnsinn und vieles von dem hat anderen Zweck dient als der Entwicklungsförderung. Es ist nicht wahnsinnig viel Geld, nicht das schwarze Loch, das sich die Leute vorstellen. Ein riesiges schwarzes Loch hat die Finanzindustrie aufgerissen, das letzte Jahr, das haben wir jetzt gesehen. Die schwarzen Löcher, die wir quasi in Afrika sehen, sind viel kleiner im Vergleich. Das einfach, um das einmal noch ein bisschen relativieren. Aber sonst ist es vielleicht auch wichtig zu sehen, es ist ja nicht die Entwicklungshilfe, die kann die Entwicklung von Afrika, wie soll ich sagen, wo die Probleme von Afrika wird lösen. Man kann allenfalls einen Beitrag leisten. Die Probleme von Afrika können nur die Leute jetzt selber lösen. Und die Probleme sind relativ massiv. Nach meiner Meinung ist das Wichtigste, es sind alles künstliche, junge Staaten, die ein paar Jahrzehnte alt sind. Alles Vielvölkerstaaten. Sie haben die Zusammensetzung von einer Habsburg-Ungarischen Monarchie. Sie haben es klar gesehen. Und nicht von diesen uns lieben Nationalstaaten oder von Korea, die ein Staatsvolk hat, oder von China, die eine erdrückende Mehrheit hat von Chinesen. Das Zweite ist, all diese Staaten haben zum Zeitpunkt von der Unabhängigkeit eine Handvoll ausgebildete Leute gehabt. Eine Handvoll ist wörtlich, wenn ich von, zum Beispiel wieder vom Kongo rede. Weniger als 10. Im Unterschied zu Asien zum Beispiel, wo es schon eine enorme Zahl von Mittelschülern gab in der Nachkriegszeit. Und so weiter. Also die Ausgangsbedingungen von diesem Kontinent sind etwa die miesesten, die man sich vorstellen kann, wenn man als Jungstaatengebilde in die Unabhängigkeit entlassen wird. Und dann ist man auf der untersten Stufe von der internationalen Arbeitsteilung. Das Einzige, was man von Afrika wollte, ist Rohstoff, Erdöl, Mineral, vielleicht ein bisschen Baumwolle, sonst fertig.
Das ist ja jetzt noch so, oder?
Und auf dieser Stufe sind sie eigentlich geblieben. Aber es hat sich natürlich auch viel verändert. Also heute gibt es nicht mehr eine Handvoll von Leuten, die eine Ausbildung haben in den afrikanischen Ländern. Es gibt viele ausgebildete Leute, aber wenig Job oder wenig Gelegenheiten. Und auch das Gesundheitssystem steht heute nicht mehr anders, auch wenn es immer noch mies ist. aber 1960 hat es keins gegeben. Also man muss sich auch ein bisschen klar vorstellen, in welchem Zustand die afrikanischen Kolonien gewesen sind, die unabhängig geworden sind.
Vielleicht müssen wir noch wie über den Zustand jetzt reden. Also, Sie alle sagen, es ist nicht so, die Entwicklungshilfe ist nicht jetzt schuld, dass es Afrika nicht besser geht, eben weil Afrika am Tropf hängt. Es gibt noch Haufen andere Mitspieler oder andere Faktoren, die das möchten. Krieg ist eines, das wir erwähnt haben. Rohstoff, der Run auf die Rohstoff, also die Ausbeute, ist möglicherweise ein anderer, Grosskonzerne.
Also, Länder wie Kongo zum Beispiel oder Sierra Leone, das sind natürlich schon Länder, wo die Rohstoff oder die einseitige Abhängigkeit von sehr wertvollen Rohstoffen eben schon dazu geführt hat, dass die der Macht sind, das einfach schamlos ausgebeutet haben. Und die Länder, die haben enorme Einnahmen gehabt und trotzdem hat keine Entwicklung stattgefunden. Oder das Beispiel Nigeria. Nigeria hat 260 Milliarden Dollar die Staatskasse über das Ölgeschäft eingenommen. Und trotzdem steht heute Nigeria nicht besser da als andere vergleichbare Länder, die diese Einnahmequellen nicht haben. Also die Rohstoffabhängigkeit, das ist schon ein Problem in gewissen Ländern.
Wenn man es jetzt aber vergleicht zum Beispiel mit Lateinamerika, wo es den Evo Morales gibt, wo einfach die ganze Ölindustrie verstaatlicht hat und wo jetzt schaut, dass das fürs Volk gebraucht wird, warum kann man das in Afrika nicht?
Also wenn man die Eliten anschaut, die in den Ländern, die ich jetzt genannt habe, der Macht sind, habe ich das Gefühl, dass die Verstaatlichung nicht viel bringen.
Es ist ja so privatisiert. Die Eliten, die wir, ich habe auf die Hände ein bisschen Mühe, wenn man, ich gebe dir recht, dass wir das dort mal 1962, wo die Staat unabhängig war, sind wirklich 9 Tage, es war ein einziger kongolesischer Arzt gewesen. Und die Länder sind wirklich vernachlässigt worden und ganz bewusst, dass sie als Rohstofflieferanten gebraucht worden sind für die Industrie, aber nicht als für die Veredelung von der Sache. Aber nach 40 Jahren würde ich einfach meinen, es muss sich etwas geändert haben. Es hat ja auch Elite gegeben, es hat ja auch studierte Leute gegeben in den afrikanischen Ländern. Ich frage mich einfach, wieso, dass das irgendwo nie sich niederschlägt. Wenn irgendein Umsturz ist, den wir haben, dann kommt gerade sofort der Nächste und dort sich bereichern. Wir haben eine neue Regierung gehabt, Kenia, wunderbar, und alle gejubelt, und ich habe einen wunderbaren Kommentar geschrieben. Ein halbes Jahr später ist die Korruption noch größer als vorher. Das sind Sachen, die ich hinter mir nicht ganz verstand.
Peter Baumgartner und Jürg Benz.
Solche Situationen gibt es, oder? Aber ich finde, man kann Afrika nicht einfach in einen Topf werfen. Es gibt, man muss es sehr differenziert anschauen. Und es gibt eine Reihe von Ländern, die Fortschritte gemacht haben, die über Jahre ein Wachstum gehabt haben, von mehr als 5%, wo die Kindersterblichkeit dann können reduzieren können, wo die Wasserversorgung verbessert worden ist. Und auf der anderen Seite, stimmt, es gibt gewisse Länder, die effektiv stagniert haben. Aber insgesamt ist es trotzdem auch so, dass die Anzahl Konflikte, obwohl das vielleicht nicht so scheint, hat abgenommen im Vergleich zu, wo man vor 20 Jahren war. Also es gibt Fortschritte und man muss es differenziert anschauen.
Natürlich muss man einfach differenziert anschauen, das ist klar, und es gibt Fortschritte in allen Bereichen. Aber global gesehen ist halt doch Afrika in allen Bereichen hinter der Weltgemeinschaft. Und da kann man nicht wegdiskutieren. Und wenn ein Haufen Staaten 6% Wachstum kann oder 7% Wachstum wie Äquatorial generiert, dann hat man gewusst, das kommt vom Erdöl oder weiß ich was. Ich denke einfach hier und da, man muss auch überlegen, dass halt häufig, dass Staaten immanente Sachen sind. Und dann kommt, also institutionelle Sachen beispielsweise. Dass eben die Rechtssicherheit nicht da ist, oder das Landrecht nicht garantiert ist, oder Korruption nicht anständig bekämpft wird, dass nicht mehr der Wille da ist. Also das sind Sachen, die an sich im Staat schaffen machen. Und wenn dort Entwicklungspolitik hinkommt, ob es jetzt im Staat ist oder von der Privatwirtschaft oder von der kleinen Hilfswerk, die hat einfach in einem solchen Umfeld schadig Mühe, sich können irgendwo niederzuschlagen. Aber das ist nicht die Folge von der Entwicklungshilfe, dass sie versagt, sondern es ist eine
Folge von der Sache. Wie kann man das ändern?
Das können nur die selber ändern. Ich finde einmal, 40 Jahre ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ich weiß zwar nicht, wieso das wahnsinnig lang ist. Belgien hat sein Nationalitätenproblem seit 200 Jahren nicht gelöst. In der Schweiz haben wir einen hochgeordneten Staatswesen, haben wir mehrere Jahrzehnte gebraucht, bis der Berner Jura sich können befreien von einer ungewünschten Berner Oberherrschaft. Und jetzt haben wir da vollkommen künstlich zusammengesetzte Staaten, die in 40 Jahren sollte quasi eine politische Kohäsion haben, wie sie die Stabilität Zum Beispiel in Korea, Taiwan oder China prägt. Das ist illusionär, meines Erachtens.
Also es wird noch ein Zeitchen so weitergehen?
Meines Erachtens ist der politische Faktor der Hauptfaktor, wieso sich Afrika von den anderen unterscheidet. Lateinamerikanische Staaten, die auch künstliche sind, nur zum Sagen, sind durch 500 Jahre, wie soll ich sagen, Abreibung, Kolonisierung und mittlerweile durch 200 Jahre Unabhängigkeit gegangen. Wieso sind sie 200 Jahre nicht hochindustrialisiert wie wir? Also die Schwierigkeiten von dem Ursprung, den man hat, soll man nicht unterschätzen. Und das Glück, das man hat, wenn man in geordneten Nationalstaaten lebt, wie in Europa, aber nach mehreren furchtbaren Kriegen, nicht, wo man sich gegenseitig umgebracht hat, das soll man auch vielleicht sich einfach wieder bewusst werden.
Danke, Peter Nigli von Allianz Süd, dir seis mit dem Doppelpunkt Forum zum Thema Entwicklungshilfe und Schwierigkeiten, was es damit gibt. Ich sage noch kurz, wer Gäste sind. Der Peter Nigli, Geschäftsführer von Allianz Süd, das ist sozusagen die Lobby für Swissaid, Fastenopferbrot für alle, Helvetas, Caritas und Hex. Dann der Jürg Benz von der DEZA, stellvertretender Leiter vom Direktionsbereich Regionale Zusammenarbeit. Der Peter Baumgartner, ehemaliger Afrika-Korrespondent vom TAGI, lebt in Nairobi und hat dort ein eigenes Projekt. Und der Benny Lang von SwissContact, das ist eine Organisation, die von der Wirtschaft gestützt wird und direkt also lokal mit Partnern im Ausland zusammenarbeitet. Es ist 20 vor 9 Uhr. Janine Geigele, was sind für Mails reingekommen?
Ja, es sind einfach ein bisschen verschiedene Reaktionen reingekommen, ein bisschen Pro und Contra, wenn man so kann sagen. Doris Hoffmann, sie schreibt, dass es gut ist, dass die Schweiz im Ausland hilft, aber wie viele Schmiergelder werden weltweit bezahlt, damit etwas erreicht wird? Wieso werden ausländische Präsidenten immer reicher und das Volk bekommt nichts? Es sei eine Tatsache, dass Hilfsgelder viel in falsche Säcke wandern. Und warum können wir diesen Ländern nicht erst Geld geben, wenn sie etwas geleistet haben? Das sind die Fragen von Doris Hoffmann. Dann eine Meinung von Guido Giesler. Er lebt seit 11 Jahren sporadisch in Kenia. Seine Frau lebt dort mit der Tochter. Er ist der Meinung, dass zu viel Entwicklungshilfe geleistet wird, und zwar in der ganzen Welt. Wir sollen uns überlegen, ob die Schweiz nicht die IV-Pensionskasse oder Krankenkasse will sanieren, anstelle das Geld mit fadenscheinigen Erklärungen im Ausland investieren. Und der Adrian Wittmer zum Schluss: Trade, not aid, war und ist der Weg, fairer Handel, der Königsweg.
Danke vielmals, Janine Geigeli. Kommentar zu der Hörmail. Die Herren.
Ja, das mit den Schmiergeldern, wo die erste Frage, die geäußert worden ist, möchte ich mich kurz dazu äußern. Das ist das Problem. Es versuchen es alle zu verringern oder dagegen zu kämpfen. Nach meiner Meinung ist man auch nicht zwungen, Entwicklungszusammenarbeit zu machen, weil man weiss, dass Geld wegkommt und entwendet wird im grossen Maßstab. Das sind das andere. Sie haben ja dann quasi gesagt, soll man nicht erst dann helfen, wenn es keine Korruption mehr gibt, wenn sie das aufgeräumt haben. Man kann den Katalog noch erweitern, wenn es rechtsstaatliche Verhältnisse sind, wenn es demokratisch ist und so weiter. Das Problem von einem Entwicklungsland ist, dass eben alles nicht funktioniert. Und sonst braucht es gar keine Hilfe. Sonst wäre es nämlich so wie wir. Und wenn man nicht so ist wie wir, dann hat man Korruption im Grossmaßstab. Wir haben sie ja nur noch fein in der Teppichetage. Und sie fällt dann bei uns auch nicht mehr so auf. Das ist eine Sache, die ich Ihnen möchte sagen. Das andere ist, das ist nicht Korruption oder der Missbrauch von den Entwicklungshilfsgeldern vielleicht das grösste Problem, sondern wenn jetzt heute alle Länder, grossen Staaten, um Rohstoffzugang und Erdölzugang in Afrika streiten im Wettbewerb, ist es relativ klar, dass viel Kickbacks fließen.
Was heisst das?
Viel Gelder unter dem Tisch übergeschoben werden, damit man Konzessionen bekommt im Wettbewerb zum anderen. Und das sind grosse Korruptionstreiben, wenn man sich will wirtschaftliche und politische Vorteile verschaffen in einem armen Kontinent. Kommt dazu, dass damit die Gelder, die jemand verdient durch Korruption, die ja illegal oder illegitim sind, damit er die kann sicher anlegen, braucht er Finanzplätze, die das einem besorgen. Dafür sind lauter Offshore-Finanzplätze in den westlichen reichen Ländern zuständig, mit spezialisiertem Personal, auch die Schweiz.
Benny Lang, wenn wir in die Feldarbeit geht direkt vor Ort, wo ihr geschafft habt, in solchen Umfeldern. Ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie müssen schmieren
müssen? Also persönlich und jetzt auch von unserer Institution her könnte ich mich nicht an ein konkretes Beispiel erinnern. Es ist allerdings auch schon von beispielsweise von Person, die wir angestellt haben, um eine Studie zu erarbeiten, dem ist auch schon, der ist nachher ganz, aber ein Bolivianer in dem Fall war, ist nachher ganz verschreckt zu uns zurückgekommen und hat gesagt, ja, wenn er da mit dieser Stadtverwaltung geredet hat, am Anfang, als er reingekommen ist, hat er gesagt, einfach, dass klar ist, 10% ist für uns. Also so direkt bin ich nie mit dem konfrontiert gewesen und das passiert uns auch weniger, aber dann indirekt kommt natürlich, fällt das schon auf uns zurück, oder? Und das ist eben nämlich die Idee, die ich vorher schon gesagt habe, das sind dann Sachen, wo wir uns natürlich, dass bei uns registrieren, wir können dann nicht direkt intervenieren, weil das ja nicht direkt bei uns deponiert worden ist, aber wir registrieren das und das heisst dann für uns, im konkreten Fall in dieser Stadt werden wir uns hinter zurückhalten mit unserem Engagement und in einer anderen, wo das besser läuft, werden wir hinter uns mehr engagieren.
Jetzt ist ja nie jede Situation gleich. Im Alltag wird man mit so Sachen konfrontiert. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr Regeln, wie weit das man geht, um halt ein Projekt quasi für die gute Sache gleich zu machen? Und da oder dort drückt man ein Auge zu. Also ich nehme an, die Übergänge sind nicht schwarz-weiß.
Ja, das ist natürlich schwierig. Es gibt die berühmte Grauzone. Nulltoleranz ist auch so ein Thema, oder? Man sagt, ja, es gibt halt einfach, es gibt schwierige Situation, das ist für ein schwieriges Thema, ist halt, wenn man muss Güter importieren in ein Land beispielsweise. Oder der Zoll ist so ein neuralgischer Punkt. Das ist jetzt eigentlich der einzige Punkt, wo ich muss sagen, wo es im Zweifelsfall vielleicht kann notwendig sein, dass man etwas, weiss nicht, ein Geschenk oder irgendetwas, was man könnte, je nachdem auch als Korruption auslegen, muss machen, damit so ein Gerät oder irgendetwas überhaupt zum Zoll rauskommt, oder? Weil im Zoll nützt es eigentlich nichts. Ich muss allerdings sagen, dass wir da relativ wenig davon betroffen sind, weil unsere Art von Zusammenarbeit ja nicht mehr, das war früher noch etwas anders gewesen, mit einem Haufen Geräten zu tun hat, sondern vor allem eigentlich mit dem vor allem in die menschliche, also Erkenntnis von den Leuten vor Ort investieren und sind in dem Sinn eigentlich immer weniger vom Zoll oder von solchen Institutionen abhängig.
Aber kann man sagen, grundsätzlich bei Hilfsorganisationen, das ist eines der grossen Probleme, dass sie sich quasi zu einem Teil von dem Schmiersystem oder zum System machen?
Also das würde ich ja bereitstellen. Also natürlich ist Korruption gehört zum Umfeld, in dem wir tätig sind. Oder? Das kann man nicht von der Hand weisen. Aber in Ländern, wo die Situation wirklich schwierig ist, also wo Korruption hoch ist, würde DEZA nicht mit der Regierung direkt zusammenarbeiten. Wir machen auch keine grösseren Infrastrukturprojekte, die zum Beispiel besonders anfällig wären für Korruption. In jedem Vertrag, den wir haben mit einer Partnerorganisation, sagen Sie staatlich oder nicht staatlich, hat es eine Korruptionsklausel drin. Wenn Korruption festgestellt wird, dann müssen wir die Zahlungen stoppen. Also Korruption in unseren Projekten, die finanziert werden von der Schweiz, da gibt es einfach effektive Nulltoleranz. Interessanter ist dann aber die Frage, was kann man machen, um Korruption vorzubeugen? Was kann man beitragen, damit Korruption im Land abnimmt? Und da gibt es effektiv interessante Ansätze, dass man zum Beispiel Bürgerinitiativen unterstützt, Bürgerkontrolle stärkt, damit Bürger wirklich ein Auge darauf haben, was Bürgermeister machen, was Gemeinden machen oder auch was der Zentralstaat macht. Und da gibt es x Beispiele, die eigentlich interessant sind und so kann man effektiv auch einen Beitrag leisten zur Korruptionsprävention.
Ja, das ist das Interessante, dass man sagt, was gibt man? Also wie viel Geld dort einsetzen, beispielsweise in ein Entwicklungsprojekt, wie viel Geld läuft rein, also die Bürger sehen das und dann können sie ein bisschen abschätzen, was läuft. Aber ich habe zum Beispiel eine Erfahrung mit unserer kleinen Schule, die wir registrieren müssen. Und die hat, offiziell hat das 1'000 Franken gekostet, Schmiergel ist 2'000 Franken gewesen. Und wenn man es nicht macht, dann können seine Kinder zugelassen zu den normalen staatlichen Prüfungen. Da hockt man immer zwischen Stuhl und Bank und überlegt sich, soll ich jetzt den Kerl noch Geld shoppen? Oder was machen wir? Und dann sieht man die Kinder, die können zur Prüfung gehen und dann sind 8 Jahre, wie viel für Katz? Und das sind dann schon die Dilemma.
Was machen wir denn in so einem Moment?
Ja, wir haben geschmiert, das ist ganz klar. Das sind Beschleunigungsgelder, heisst das. Ich denke einfach...
Beschleunigungsgelder?
Das sind wir natürlich, wie DEZA, wo als Staat auftritt, oder grosse Institutionen sind in einer besseren Position, oder Swisskontakt, wo mit der Wirtschaft Leute aufkommen, als wir. Aber ich Also es gibt auch Beispiele von wirklichen Hilfswerken, die da müssen zahlen müssen. Also Südsudan beispielsweise und so weiter, dass man da mal zahlen, dass man darf helfen. Oder dass man tut Hilfsgüter, man muss verzollen, wo man nachher den Leuten abgibt, dass sie nicht verhungern. Ich meine, das sind doch einfach skandalöse Sachen. Vorher hast du gesagt, man sollte weniger Geld, man sollte es umverteilen zur schweizerischen Invalidenversicherung. Ich finde so Umverteilungsmechanismen immer komisch. Man soll einfach die Hilfe, die man leistet, soll man ausbauen, aber man soll mehr kontrollieren, wohin sie geht. Das ist vielleicht nicht immer ganz einfach, das finde ich.
Wir sind an einem guten Punkt, um darüber zu reden. Leider nur noch 5 Minuten lang. Dann ist unsere Sendezeit abgelaufen. Wie gute Entwicklungshilfe muss aussehen und sind wir auf dem Weg zu guter Entwicklungshilfe? Hat sich die auch verändert in den letzten paar Jahren?
Ja, die hat sich ganz klar verändert. Also die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, Peter Nickli hat es vorher angesprochen, dass man auch mehr gut ausgebildete Leute in den Ländern hat. Das heisst eben auch, es gibt je länger, je mehr auch lokale Institutionen, wo fähige Leute haben und wo man kann sagen, ja gut, die wir jetzt während einem Jahr, 2, 3 begleiten und tun langsam, aber sicher denen eine Aufgabe übertragen, die sie nachher längerfristig können leisten können. Das sind sicher Voraussetzungen. Das ist zentral, wenn wir wollen ja nicht einfach gehen und etwas machen und dann wieder weg oder ein Gerät anstellen. Das wird heute nach wie vor noch gemacht, aber nicht von der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in der Regel. Oder? Also ich denke, dort hat sich sicher etwas verändert. Und zwar Lateinamerika, kann ich das ganz persönlich sagen, in den Ländern, wo ich tätig bin. Und ich denke, von Afrika ist etwas Ähnliches auch gesagt worden.
Merci, Benny Lang von Swisscontact. Eine kleine Zwischenfrage noch, bevor wir an der guten Entwicklungshilfe weiterschwätzen. Wäre ein Teil davon nicht auch, dass man zum Beispiel müsste schauen, dass bei der Bevölkerungsexplosion, also bei der demografischen Entwicklung, mehr geschaut würde, dass es nicht immer noch mehr Leute gibt, gerade in diesen Ländern?
Das ist an sich einer von den Hintergründen oder von den Gründen, wieso viele Entwicklungsprogramme speziell versuchen, Frauen zu fördern. Das kann verschiedene sein. Bildung, die Ausbildung von Frauen, Gesundheit von Frauen, also dafür sorgen, dass weniger im Kindbett sterben, Kindersterblichkeit verringern, schauen, dass Frauenrechte gestärkt werden.
Warum machen sie weniger Kinder? Alles,
ja, Frauen, die ein bisschen gebildet sind, die zum Beispiel lesen, oder nur ein bisschen lesen. Frauen, die das Gefühl haben, sie hegen überhaupt, also sie sehen über den Dorfrand raus. Die können sich besser verweigern ihrem Mann gegenüber. Das ist eigentlich die Erfahrung, die man überall macht, wo so etwas stattfindet. Übrigens in Persien, Iran, nicht? Wo ja die Frauen heute die Männer als Universitätsangehörige überholt haben, ist die Geburtenrate nicht unter der Reproduktion. Also die Frauenbildung ist ganz wichtig. Man kann natürlich auch sagen, ja, man müsste es vielleicht polizeilich machen. Es gibt noch weitere Programme, wo man kann auf das Bevölkerungswachstum einwirken. Aber eigentlich hat man ja nur 2 Möglichkeiten. Man kann entweder einen sozialen Prozess in Gang setzen, wo die Leute finden, ja, weniger Kinder ist gut. Oder dann kann man es zwingen. China hat so eine Politik gemacht, Einkindpolitik, erfolgreich, muss man sagen. Es hat allerdings heute viel weniger Frauen als Männer. In China, ein Pech für die Männer, weil viele Mädchen abgetrieben werden, weil ja die Familie dann einen Bub wollen, einen Stammhalter. Das war eine sehr harte Politik gewesen, und es muss also auch eine sehr harte Diktatur sein, damit sie das können umsetzen. Das sind Sachen, die kein westlicher Staat würde mit unterstützen.
Jürg Benz von der DEZA.
Also nur zum Ergänzen, was der Peter Nickli gesagt hat, das ist natürlich klar, dass im Gesundheitsbereich und die Arbeit mit den Frauen, dass das sehr wichtig ist. Grundsätzlich ist einfach auch so, dass mit dem Fortschritt, mit dem wirtschaftlichen Wachstum, wenn es den Leuten besser geht, dann sind sie auch weniger angewiesen auf das Versicherungssystem, nämlich Kindshalter.
Also die müssten alle einen AHV haben, sozusagen?
Nein, es ist einfach so, wenn Kindersterblichkeit tiefer ist, das Risiko, ein Kind zu verlieren, wenn man soziale Netze hat, dann nachher ist die Notwendigkeit, grosse Familie zu haben, geringer. Und es gibt eine ganz klare Beziehung zwischen dem Entwicklungsstand der Länder und dem Bevölkerungswachstum, wobei natürlich die Kulturdimension da mitspielt und da gibt es grosse Unterschiede. Aber in der Tendenz ist es so.
Wobei, das ist natürlich für uns ein wahnsinnig heikles Thema, Familienplanung und Reizreden in Afrika. Das ist auch ganz eine sensible Frage für die Afrikaner selber. Da hat es einen Haufen kulturelle Fragen, traditionelle Fragen, die da mit im Spiel sind. Das ist ein ganz heikles Thema. Aber Frauenerziehung ist sicher eines der wirksamsten Methoden.
Gibt es noch andere Sachen, wo man sagen kann, das wäre gute Entwicklungspolitik, in die Richtung muss es gehen, wohin soll es?
Also es gibt zum Beispiel die Frauenorganisation FIDA, wo so Frauenrechtlerinnen, wo so Juristinnen tun, Frauen unterstützen, die geschlagen worden sind vom Mann, wo sie sich eine gratis Beratung holen. Oder wo dann zum Beispiel kennen die Mädchen, die 14 in Masai, im älteren Masai verheiratet werden, dann die holen und in die Schule stecken. Und ich finde, solche Advokatinnen, so Advocacy Work, wo sich für jemanden einsetzen, Das finde ich schon alle gute, also gute Ansätze, weil die haben in solchen Ländern haben die keine Möglichkeit, sich zu wehren oder für ihre Rechte einzustehen. Und Ausbildung. Ich bin auch für Ausbildung.
Private Hilfswerke, also einige auf jeden Fall setzen sehr auf, wie soll ich sagen, auf eine Art politische oder organisatorische Unterstützung von benachteiligten Kasten oder von benachteiligten ethnischen Gruppen oder auch Klassen, weil man ein bisschen von dem ausgeht, dass eigentlich nur ihr sozialer Kampf überhaupt einen Fortschritt bringen kann in so einem Land. Also ihre Lage kann sich nicht einfach nur verbessern, dadurch, dass irgendwo technisch der Garten immer Wasser hat, sondern ihre Lage ist oft auch, kann sich erst dadurch verbessern, dass sie überhaupt ihre Rechte einfordern können, dass sie ihre Rechtsstellung können verbessern können, dass sie in dem Sinn langsam zu vollen Bürgern werden. Man muss sich vorstellen, dass die meisten ärmsten Leute auf der Welt, nicht nur in Afrika, sind Leute, die von ihren Staaten nicht als Bürger betrachtet werden. Das ist im besten Fall Menschenmaterial, das ferngehalten wird von jedem Kontakt zu der Macht.
Ja, aber ich bin nicht da, man sich mehr Druck aufsetzen, zum Beispiel die Landlosigkeit, dass Frauen in gewissen Ländern in Afrika nicht Land besitzen können. Ich muss da die Entwicklungshilfe oder die Hilfe allgemein koppeln an einen gewissen Druck auf die Staaten. Das scheint würde mir sehr wichtig erscheinen. Und das wird häufig nicht gemacht.
Sie geben ein Stichwort für den Schlusssatz für Sie alle vier. Können Sie mir noch ganz kurz sagen, wo sehen Sie Entwicklungs- oder besser gesagt Verbesserungspotenzial für die Entwicklungshilfe? Was könnte man noch besser machen? Bin ich lang von Swiss Contact?
Ja, wo es sicher Verbesserungspotenzial gibt, ist die Privatinitiativen in Einklang zu bringen mit der öffentlichen Hand, also dass da das besser zusammenspielt. Da ist oft nur ein Graben und ein gegenseitiges Misstrauen. Und da sind wir in allen den Ländern, die tätig sind, dran, das Misstrauen abzubauen, um zu schauen, dass private und öffentliche Institutionen besser und effizienter zusammenarbeiten.
Peter Baumgartner, ehemaliger Afrika-Korrespondent vom Tagesanzeiger.
Ich finde, wichtig scheint für mich, dass man die Entwicklungspolitik und die Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit an denen orientiert, wo sie sollte gelten dafür, dass man hinlässt und man sagt, was brauchen sie, und zwar sie müssen das uns sagen, nicht wir ihnen, und dann, dass man dann einen Weg findet, und dass man aber relativ scharf noch kontrolliert und schaut, dass das dort sagen wird.
Danke vielmals, Peter Nigli von Allianz Süd.
Ich unterstütze sehr das, was der Peter Baumgartner gesagt hat. Ich möchte etwas anderes noch beifügen. Sehr wichtig für die Entwicklungsländer wäre, wenn die heute geltenden Welthandelsregeln, die zu ihnen Ungunsten sind und wo heute auch alle wissen, dass sie sie benachteiligen, wenn das geändert würde. Es wäre auch sehr wichtig, dass überhaupt in der ganzen internationalen Wirtschaftsarchitektur die Interessen und die Möglichkeiten der Entwicklungsländer richtig berücksichtigt werden.
Merci Peter Nigli und Jürg Benz von der DEZA.
Ja, ist eigentlich schon vor alles gesagt worden, aber einfach drei Grundsätze. Also erstens mal, dass man vielleicht noch konsequenter von den lokalen Initiativen, von dem Potenzial der Leute ausgeht. Das Zweite ist, dass man einfach versteht, dass die Entwicklungshilfe ist ein Teil von der Lösung. Und Handel ist genannt worden, es gibt sicherheitspolitische Überlegungen, es gibt internationale Rahmenbedingungen, es gibt den Klimawandel, der enorme Auswirkungen wird haben auf die Länder im Süden. All diese Sachen muss man einbeziehen und es braucht letztlich eine kohärente Gesamtpolitik. Und die Entwicklungshilfe kann dazu nur einen Beitrag leisten, einen wichtigen Beitrag.
Das war Doppelpunkt Forum zum Thema Entwicklungshilfe, Fluch oder Segen. Danke ganz herzlich meinen Gästen, dass sie hier gekommen sind, zu diskutieren.
Doppelpunkt-Forum mit Karin Frey und ihren Gästen, Peter Nigli, Geschäftsführer Allianz Süd, Jürg Benz von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, Peter Baumgartner, ehemaliger Afrika-Korrespondent vom Zürcher Tagesanzeiger und Benny Lang von der Hilfsorganisation Swiss Contact. Das Doppelpunkt-Forum könnt ihr während der nächsten 4 Wochen im Internet hören auf drs1.ch oder eine CD von dieser Sendung bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800. Die CD kostet 31,90 Franken, dauert 14 Tage, bis sie bei euch ist. Und anrufen könnt ihr den Werktag vom 8. Uhr am Morgen bis 6. Uhr am Abend. Hier ist noch einmal die Nummer 0848 840 800.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.